Zweiter Advent in Oberramstadt. Das bedeutet, es ist das Weihnachtsmarktwochenende. Wir haben es gerade in den Ankündigungen schon gehört. Jetzt kommen einige von euch, so Neu-Oberramstädter, vielleicht aus Orten, wo es wesentlich romantischere Weihnachtsmärkte gibt oder größere Weihnachtsmärkte oder ja, was auch immer ihr für Weihnachtsmärkte kennt oder wofür Weihnachtsmärkte sonst für euch stehen. Der in Oberramstadt macht jetzt nicht wirklich so viel her, das muss man ja zugeben. Aber warum ist diese Veranstaltung für uns als Gemeinde so wichtig? Es gibt ja Angenehmeres, als sich bei Kälte und Wind oder ganz und gar Regen ins Freie zu stellen und Menschen etwas anzubieten, von dem sie nicht sicher sind, ob sie es wirklich wollen. Die Bedeutung dieses Weihnachtsmarktes liegt in unserem Auftrag. Wir wollen, gemäß dem Neuen Testament, Licht dieser Stadt sein und Präsenz im Ort zeigen. Und das gelang uns zu Beginn der Gemeindegeschichte als allererstes beim Weihnachtsmarkt. Es gab noch ein anderes Stadtfest, also ich meine jetzt nicht die Kerb, sondern das war, ich glaube, das Fest der Vereine. Ganz früher. Weltkindertag ist ja neuer, aber es gab mal ein Fest der Vereine irgendwie in der Hammergasse oder so. Und da wollten wir auch gerne mitmachen und wären das dann zu der Besprechung gegangen. Und das ist also wirklich schon sehr lange her, da gab es noch den alten Bürgermeister. Und der sagte dann, Kirchen? Nee, die Kirchen sollten da, ne? Sind alle der gleichen Meinung? Haben sie alle genickt? Nein, Kirchen hätten da nichts verloren auf diesem Fest. Also waren wir wieder ausgeladen. Und dann haben wir gesagt, wo können wir mitmachen? Für den Weihnachtsmarkt. Und das ist ja auch thematisch eigentlich ja viel näher, passt uns das noch viel näher. Jetzt kann man sich aber fragen, ja, bringt es denn was? Also heute sind die Reihen hier jetzt gelichtet, ja, es kostet viel Mitarbeiterkapazität. Einige sind jetzt schon unten und bereiten wieder vor. Andere sind gesundheitlich angeschlagen oder sparen ihre Kräfte für ihren Einsatz heute Nachmittag. Bringt das was? Naja, zum einen hoffen wir, dass es einen schönen Erlös bringt für unser Schulprojekt in Sierra Leone, denn dafür wollen wir ja dann auch spenden, das, was wir beim Crepebacken oder was die Jugend beim Crepebacken dann einnimmt und was so übrig bleibt. Aber ganz allgemein, was kommt da am Ende heraus bei all diesem Einsatz? Ich finde, es ist eine typisch menschliche Frage, aber die ist auch durchaus erlaubt. Vor einer Woche wurde hier im Gottesdienst von der Reaktion einer Besucherin erzählt, die alles, was wir hier im Gottesdienst tun, ganz furchtbar fand und sich ärgerte. Ist das der Erfolg, den wir uns wünschen? Oder vielleicht denkst du gar nicht jetzt an die ganze Gemeinde, sondern an dich als Christ in einer nicht besonders christlichen Umgebung. Du willst ein Licht für Jesus sein. Die Menschen um dich herum sollen durch dein Leben die Liebe Gottes erfahren und du fragst dich, ob das normal ist, dass so wenig Ergebnis zu sehen ist. Ich habe dieser Predigt die Überschrift gegeben, alles richtig gemacht und doch kein voller Erfolg. Und am Ende werden wir hoffentlich sehen, wo das mit dem Stellung beziehen, mit dem Standpunkt einnehmen, dann hingehört. Aber zunächst will ich euch von einem Mann erzählen, den man den Körnerpicker nannte. Ihr wisst, wer das ist? Einer aus der Bibel, ein Vollwertköstler? Einer in der Bibel, der immer nur Müsli oder Frischkornbrei aß? Nein. Seinen bürgerlichen Namen habt ihr bestimmt schon gehört. Es ist der Apostel Paulus und ich rede von einer Begebenheit in Athen. Wer seine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, ihr findet sie in Apostelgeschichte 17 ab Vers 16. Ich erzähle mal etwas zur Vorgeschichte und erkläre dann, wo der Körnerpicker vorkommt. Im Text werden wir sehen, wie Paulus vorgegangen ist, wie er versucht hat, Menschen für die Botschaft von Jesus zu gewinnen, was seine Strategie war und wie er alles richtig gemacht hat. Und davon können wir eine Menge lernen und sollten es auch tun. Aber wir werden auch sehen, was das Ergebnis war. Zumindest das unmittelbare Ergebnis. Und mehr sehen wir in unserem Alltag auch oft nicht. Als Drittes werden wir uns dann fragen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen können und wie wir jetzt im Advent damit leben. Zunächst zur Vorgeschichte. Paulus und seine Mitstreiter befinden sich auf ihrer zweiten Missionsreise. Sie wollten eigentlich nur die Orte nochmal aufsuchen, an denen sie bei der ersten Reise schon gewesen sind und sich vergewissern, dass alles noch in Ordnung ist. Vielleicht nochmal intensiver über den einen oder anderen Punkt reden, Fragen klären, die inzwischen aufgetaucht sind. Aber der Heilige Geist, so schreibt es Lukas, zeigt ihnen eine größere Dimension. Sie sollen noch ganz andere Menschen erreichen, nämlich die Menschen in Europa. Was sie sich bisher als Wirkungsgebiet vorgenommen hatten, war aus Gottes Sicht zu klein gedacht. Das Römische Reich erstreckte sich zu dieser Zeit rund um das Mittelmeer. Infrastruktur, das heißt Straßen und Schiffsverbindungen, waren vorhanden. Warum sollte man die nicht nutzen? Zum Glück haben Paulus und Silas sich darauf eingelassen und so kam die Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus auch nach Europa. Wir finden da die Berichte in der Apostelgeschichte von der Geschäftsfrau Lydia, die sich als Erste bekehrt, und vom Gefängnisaufseher in Philippi, der den Worten des Paulus glaubt. Ja, ein Gefängniswärter gehörte zur ersten europäischen Gemeinde, denn die öffentliche Meinung war am Anfang ziemlich feindselig und Paulus und Silas wurden zunächst verhaftet. So lagen Freude und Schwierigkeiten nah beieinander und überall, wo sie hinkamen, fanden sie auf der einen Seite Menschen, die offen waren für die Botschaft von Jesus. Auf der anderen Seite waren sie aber auch immer wieder Feindseligkeiten ausgesetzt, weil einige natürlich etwas dagegen hatten, dass in ihrer Stadt eine neue Religion verkündigt wird. So kam Paulus über Thessalonich und Beröa bis nach Athen. Heute ist Athen die Hauptstadt von Griechenland, damals war aber die Hafenstadt Korinth viel interessanter, viel lebendiger, viel spannender. Athen war zu Paulus Zeit eine alte Metropole, deren klassische Blütezeit schon längst vorbei war. In vergangenen Zeiten hatten Philosophen wie Sokrates, Platon oder Perikles dort gewirkt und diesen Ruf einer Stadt der gebildeten Denker hatte Athen immer noch. Schon zur damaligen Zeit gab es so etwas wie Tourismus. Reisende kamen extra nach Athen, um auf den Spuren der großen Lehrer zu wandeln. Es gab in dieser Stadt auch eine jüdische Gemeinde mit einer eigenen Synagoge. Und nun schildert uns Lukas, wie Paulus die Stadt Athen durchstreift. Er ist allein, denn seine Reisebegleiter sollten aus Beröa später nachkommen. Am Sabbat ging er in die Synagoge und predigte dort, wie er es auf seinen Reisen immer getan hat. Aber unter der Woche stellte er sich auf den Marktplatz und hielt dort Ansprachen. Das hat er sonst nicht getan. Vielleicht war ihm die Synagogengemeinde zu klein und er wollte einfach mehr Menschen erreichen. Deutlich wird aber, so wird es uns geschildert, das Evangelium von Jesus trifft auf ganz unterschiedliche Menschen und Situationen. Auf religiös gebildete Menschen, philosophisch Interessierte und auf Menschen, die einen ganzen Götterhimmel anbeten. Und das kann Paulus als Jude am wenigsten vertragen. Und ich lese uns den Text, über den ich heute reden will, immer so abschnittweise vor. Zunächst also Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 18. Und ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Während Paulus in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde er zornig über die vielen Götterbilder und Statuen in der Stadt. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und den zum jüdischen Glauben übergetretenen Griechen. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade da waren. Bei einer solchen Gelegenheit kam es zu einem Streitgespräch mit einigen Philosophen, und zwar mit Epikureern und Stoikern. Meinten einige von ihnen, dieser Mann ist doch ein Schwätzer. So sagten andere, er scheint eine fremde Religion zu verkündigen. Denn Paulus hatte von Jesus und seiner Auferstehung gesprochen. Da haben wir ihn, den Körnerpicker. Ich habe es gerade gehört, die Bibelübersetzung Hoffnung für alle übersetzt Schwätzer. Aber im Griechischen steht hier wohl Körnerpicker und das war als Spottname gemeint für Menschen, die nicht eigene Gedanken wiedergeben, sondern überall Erkenntnisse zusammensuchen, die andere produziert hatten. Dort ein Körnchen und dort ein Körnchen. Also ein wenig schmeichelhafter Ausdruck für Paulus. Es zeigt, wie überheblich man ihm begegnet ist. Die andere Fraktion der Gegner regte sich aber über etwas anderes auf. Sie verstanden die Rede von Jesus und seiner Auferstehung als Werbung für einen orientalischen Kult, in dessen Zentrum das Götterpaar Jesus und Anastasis steht. Offensichtlich haben einige das griechische Wort für Auferstehung, Anastasis, als Namen einer weiblichen Kultgottheit missverstanden. Diese Diskussion spielte sich mitten im Marktgetümmel eines Töpfermarktes ab. Der Oberramstädter Weihnachtsmarkt ist ja vergleichsweise ruhig, zumindest gestern Nachmittag, als ich dort war, war er das. Aber dort in Athen stelle ich mir den Markt eher, na, wie soll man sagen, vielleicht wie die Frankfurter Dippemess vor. Ist ja auch mal ein Töpfermarkt gewesen. Also, lebendig. Da sind Leute, die diskutieren, die feilschen über den Preis, da geht's laut zu, da ist richtig was los. Und deshalb wird der Schauplatz jetzt gewechselt, denn trotz allem wollen die Zuhörer mehr wissen, einfach aus Neugierde. Ich hatte gesagt, wir sehen etwas von der Strategie, die Paulus anwendet, und da halten wir einmal den ersten Punkt fest. Paulus geht dahin, wo die Menschen sind. Juden trifft man am Sabbat in der Synagoge. Alle anderen auf dem Markt, wo sie einkaufen und sich über das neueste Stadtgespräch austauschen. Jesus hat gesagt, geht hin. Deshalb wollen wir auch in Oberramstadt hingehen, uns nicht zurückziehen in die Schutzmauern eines Gemeindehauses, sondern uns ins Marktgeschehen einmischen. Wie ging es in Athen dann weiter? Schauplatzwechsel. Wir befinden uns nun auf dem Areopag, dem nordwestlich der Akropolis gelegenen Areshügel. Ein traditionsreicher Ort, wo Paulus nun genauer erklären soll, was er eigentlich meint. Ich lese ab Vers 19 bis 23. Weil die Philosophen mehr über die neue Religion erfahren wollten, nahmen sie den Apostel mit auf den Areopag, einen mitten in der Stadt gelegenen Hügel. Es ist alles neu für uns, was wir von dir hören, und recht seltsam, erklärten sie Paulus. Wir möchten gern mehr davon wissen. Diese Bitte war nicht ungewöhnlich, denn sowohl den Athenern wie auch den Fremden in dieser Stadt ging es vor allem darum, neue Ideen zu hören und über sie zu diskutieren. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr sehr religiös seid, denn ich habe in eurer Stadt viele Altäre gesehen. Auf einem stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Und auch hier sehen wir, wie Paulus vorgeht. Er lässt sich nicht abschrecken von dem Spott der Zuhörer. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass sie schon eine vorgefasste Meinung haben und ihre Bitte, er sollte seine Lehre darlegen, deutet nicht unbedingt auf große geistliche Offenheit hin, sondern die Menschen werden beschrieben als Leute, die immer interessiert sind, irgendwas Neues zu hören, die neuesten Trends irgendwo aufzuschnappen, darüber zu diskutieren. Aber Paulus nutzt diese Gelegenheit und holt seine Zuhörer da ab, wo sie sind. Die vielen Götterstandbilder hatten ihn ja ursprünglich sehr zornig gemacht und aufgeregt. Aber er wird jetzt nicht konfrontativ und polemisch, sondern er würdigt die fremde Tradition. Ihr seid sehr religiös, sagt er. In der Tat hatten die Athener viele Götter zu verehren, weil es für alles und jedes spezielle Zuständigkeiten gab. Und aus Angst, vielleicht welche zu vergessen, gab es auch noch einen Altar mit der Widmung dem unbekannten Gott oder den unbekannten Göttern. Und das ist sein Anknüpfungspunkt. Hier hakt er ein. Er hat etwas von dem Gott zu berichten, der in Athen noch unbekannt ist, aber der in Wahrheit der Schöpfer der ganzen Welt ist. bei Predigten vor Juden, die die fünf Bücher Mose und die Prophetenbücher kennen, hätte er jetzt ausgeholt und anhand von Zitaten daraus bewiesen, dass Jesus der von Gott schon lange angekündigte Retter ist. Aber darauf kann er in dieser heidnischen Umgebung nicht zurückgreifen. Dieses Konzept funktioniert nicht. Hier muss er versuchen, sich an der Lebenswelt seiner Zuhörer zu orientieren. Und das ist nicht die Weltsicht des Volkes Israel, sondern philosophisch geprägtes Denken hellenistischer Art. Das ist etwas völlig anderes. Ich lese jetzt den Rest seiner Rede einmal vor. Ich werde später nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber wir sehen ein Schema, dem er gefolgt ist. Ab Vers 24. Also er hat gesagt, von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht den Opferdienst irgendeines Menschen. Er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat den einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo sie leben sollen. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist uns ja so nah. Durch ihn allein leben und existieren wir, so wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Standbildern aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten, so wie es unserem Können und unseren Vorstellungen entspricht. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, sich von Grund auf zu ändern. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Richten durch den einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Daran hat Gott keinen Zweifel gelassen, indem er ihn von den Toten auferweckte. Diese Predigt klingt einerseits ziemlich anders als das, was wir sonst so von Paulus aus seinen Briefen kennen, theologischer Art, aber sie folgt einem Schema, das damals in klassischer Weise in der Missionssituation verwendet wurde. Erstens, Gott wird geschildert als machtvoller Schöpfer, im Gegensatz zu den Götzen, die nichts sind, die einfach Standbilder sind und nichts bewirken können. Zweitens, dieser Gott macht jetzt ein Angebot zur Umkehr und zum Glauben. Und da muss man eben einen Standpunkt einnehmen, Stellung beziehen und sich dazu entscheiden. Der dritte Punkt ist dann, Jesus Christus wird als Weltrichter wiederkommen. Der Name Jesus wird jetzt hier in dieser Predigt nicht genannt, aber es ist eigentlich allen klar, von wem er redet. Und der vierte Punkt ist dann, die Auferstehung Jesu ist der Beweis für seine Macht und dafür, dass er eben als Richter wiederkommen wird. An anderer Stelle, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief, finden wir diese Elemente auch nochmal. Also, Gott ist der machtvolle Schöpfer. Dieser Gott macht jetzt ein Angebot zur Umkehr und zum Glauben. Jesus Christus wird als Weltrichter wiederkommen und dafür ist seine Auferstehung der Beweis. Wenn man sehr vertraut ist mit dem christlichen Glauben, dann klingen diese Aussagen ganz normal und nicht besonders fragwürdig. Das sind Kernaussagen des christlichen Glaubens, über die muss man sich klar werden, wenn man in Betracht zieht, Christ zu werden oder wenn man sich näher mit der Materie auseinandersetzt. Aber wenn man sie mit Ohren von Menschen hört, die sonst gar keine Berührung mit biblischen Inhalten haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass so eine Predigt erstmal Befremden auslöst oder zumindest eine Menge Fragezeichen produziert. Ihr müsst euch nur vorstellen, ihr würdet eine solche Rede auf dem Weihnachtsmarkt in Oberramstadt halten. Und das ist ein Publikum, das zum großen Teil noch durch Konfirmanden- und Religionsunterricht gegangen ist. In einigen Gegenden Deutschlands, in Großstädten oder in manchen anderen Ländern, hätten wir vielfach eine ganz ähnliche Situation wie Paulus in Athen. Also, dass man auf gar nichts Bekanntes zurückgreifen kann, wenn man so von Gott und von Jesus reden will. Paulus hat also nach unserem Ermessen alles richtig gemacht. Er hat die G-Struktur des Evangeliums begriffen. Er ist hingegangen zu den Menschen. Er hat sich auf den Ortswechsel eingelassen und so bessere äußere Bedingungen für die Verkündigung gesucht. Also weg von diesem betriebsamen Töpfermarkt hin auf diesen Areopag, wo es wesentlich ruhiger war und wo man in Ruhe für alles sprechen konnte. Dabei hat er sich nicht von erkennbarer Ablehnung abschrecken lassen. Er hat bei der Lebenswelt der Zuhörer angesetzt und ihre Vorerfahrung gewürdigt. Und schließlich hat er in aller Klarheit das Evangelium verkündigt und nichts zurückgehalten. Was ist nun das Ergebnis? Es ist dreigeteilt. Ab Vers 32, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere aber meinten, darüber wollen wir später noch mehr hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung auf dem Areopag. Einige Männer, die durch die Rede des Paulus zum Glauben gefunden hatten, gingen mit ihm. Darunter waren Dionysius, ein Mitglied des Gerichtshofes, und eine Frau, die Damaris hieß, und manche andere. Wir sehen also, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Mit Spott, mit Vertröstung, ja, wann anders, jetzt gerade nicht, später. Oder, und das ist das Wunder, das der Heilige Geist vollbringt, mit Glauben. Einige haben zum Glauben gefunden und ihre Namen sind festgehalten, das heißt, sie waren in der späteren Gemeinde, sie waren namentlich bekannt. Wer sich damals dort entschieden hatte, beziehungsweise wer damals dort mit Paulus mitging. Ich glaube, dieser Abschnitt zeigt exemplarisch die Realität unseres christlichen Lebens. Wir können alles richtig machen und ernten doch Spott und Ablehnung oder Vertröstung und Ausreden. Aber es wird auch immer Menschen geben, die begreifen, welch großes Geschenk, welch großes Angebot ihnen da gemacht wird. Und deshalb wäre Resignation, Aufgeben, völlig fehl am Platz. Dieser Satz, es bringt ja doch nichts. Ich weiß nicht, ob wir den, manchmal sagen wir ihn vielleicht zu schnell, oder wir fällen damit ein Urteil, was eigentlich, ja, wo eigentlich nur Gott das Urteil sprechen kann, sagen, bringt es etwas oder bringt es nichts? Natürlich muss man sich über die Formen immer wieder Gedanken machen und nachdenken, ob Projekte und Veranstaltungen noch zeitgemäß sind. Aber der grundsätzliche Auftrag bleibt bestehen. Zum Schluss möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen wir für uns daraus ziehen und was es mit der Adventszeit zu tun hat. Die Advents- und Weihnachtszeit ist immer wieder ein Hinweis auf Jesus, der einmal als Kind gekommen ist, aber der wiederkommen wird, um diese Welt zu richten. Eine Adventsverheißung aus dem Alten Testament, ich glaube bei Zacharja steht, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Jesus kommt, er kündigt sich an, er wurde damals angekündigt und wir kündigen ihn jetzt auch immer wieder an. Und so sind wir selbst einerseits angesprochen und gefragt, ob wir ihm glauben, ob wir damit rechnen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und andererseits ist die Adventszeit auch für uns eine gute Anknüpfung, die Botschaft von Jesus, der als Licht in diese Welt gekommen ist, an andere weiterzugeben. Ob auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Adventskaffee mit Arbeitskollegen oder Nachbarn. Die Welt um uns herum braucht das Licht. Wir dürfen es ihr nicht vorenthalten. Je länger ich soziale Arbeit studiere, desto deutlicher sehe ich die Not an vielen Stellen. Nur mal so als ein Stichwort, ich war neulich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Frauenhaus und das nicht im Rahmen des Studiums, das war kein Praktikum. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber die Not ist groß. Und umso klarer sehe ich auch das Potenzial, das Jesus in seine Gemeinde gelegt hat. Wir haben eine gute Botschaft, den Menschen weiterzusagen. Und wir gehen nicht allein, wenn wir losgehen. Der Heilige Geist wirkt und ist schon am Werk. Und er hat andere Menschen auch, die genauso unterwegs sind wie wir, mit denen wir uns zusammenschließen können, wo wir Netzwerke bilden können und gemeinsam der Not in dieser Welt begegnen können. Manchmal braucht es allerdings Geduld und einen langen Atem und es geht nur in kleinen Schritten vorwärts. Ich möchte von Paulus lernen und vielleicht wollt ihr das auch. Und dann dürft ihr am Ende euer Amen dazu sagen, denn das bedeutet, so sei es. Ich will hingehen zu Menschen, sie kennenlernen und ihre Geschichte mit dem Glauben würdigen. Das bedeutet auch, sie nicht zu verurteilen. Ich will auf die guten Gelegenheiten achten für klare Worte. Und da, wo es Ablehnung gibt, will ich mich nicht entmutigen lassen, sondern durch Gebet die Sicht Gottes gewinnen. Amen. Amen.